Es geht darum, Mut zu machen, Mut zu haben, wieder aufzustehen, wenn ein Weg zu Ende ist, weil liegen bleiben immer die schlechteste Option ist.
Schwarz begegnet. Der Soul Talk bei Katharina Pirkti.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute ist die Nova Meyer-Henrich da und ich freue mich so sehr, ich kann das gar nicht sagen. Ich bin sehr gerührt jetzt schon. Ich hoffe, ich halte den Podcast durch, ohne dass ich vor Bewegung auch vielleicht ein bisschen, ob ich traurig bin, weiß ich gar nicht. Aber das Thema, worüber du jetzt ein Buch geschrieben hast, bewegt mich sehr und deshalb freue ich mich, dass du da bist. Vielen Dank und herzlich willkommen, liebe Nova.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Das war jetzt der zweite Start, weil der erste war schon noch bewegter wie jetzt. Und vielleicht bevor wir jetzt mit diesem Thema anfangen, vielleicht Nova Meyer-Henrich, kannst du die bitte mal vorstellen? Wer bist du?
Wer bin ich? Wer bin ich? Ich glaube, ich bin so ein kleines Überraschungspaket. Also vor der Kamera stehe ich jetzt seit 30 Jahren als Moderatorin, Schauspielerin. Und jetzt seit einigen Jahren auch Autorin. Das ist mein drittes Buch. Aber eigentlich bin ich einfach Nova, die wahnsinnig gerne in der Erde buddelt, die einen Schrebergarten hat, mit ihrem Van um die Welt fährt, einen kleinen Hund hat, der Charlie heißt, einen ganz tollen Mann an meiner Seite, der Outdoor-Koch ist. Das heißt, wir sind viel in der Natur. Das heißt, ich habe mir den perfekten Gegenpol geschaffen zu diesem ganzen rote Teppich, Glitzy Bitsy. Die echte Nova, die ist eigentlich immer dreckig und muss die Nägel rot lackieren, damit man die Erde unter den Fingernägeln nicht sieht. Und ich glaube, zusammen wird ein gutes Paket draus.
Mhm. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen, vielleicht ganz kurz?
Ehrlich gesagt, ganz, ganz durch Zufall. Ich wusste, seit ich 14 war, eigentlich, dass ich eine ganz große Werberin werden wollte. Ich wollte in die Werbung, ich wusste sogar, wohin. Ich wollte zu BBDO. Düsseldorf, das war die größte Agentur. Ich wollte tolle Kampagnen machen und habe mein ganzes Leben eigentlich darauf ausgerichtet. Die Schule und bin dann zur Universität gegangen, also habe vorher schon im Ausland ein Jahr gemacht und dann bin ich zur Uni gegangen, habe Kommunikationswissenschaft, Psychologie und Soziologie studiert und hatte das alles fertig, hatte dann auch diesen Job bei der BBDO, weil ich alles dran gesetzt hatte. Und an einem Tag in der Bibs war da so ein Zettel am schwarzen Brett in der Uni-Bibliothek, Moderatorin für Jugendmagazin gesucht. Und wir reden über die 90er, kein Mensch wusste, was ein Casting war. Ich dachte, alle Menschen im Fernsehen kommen eh aus Berlin, da war ich weit von entfernt. Und hatte aber meine Magisterarbeit zu dem Thema vor mir liegen gerade, parasoziale Interaktion am Beispiel des deutschen Jugendfernsehens. Und dann dachte ich, du, das ist ja super, da gehe ich hin, da schreibe ich hin, vielleicht kann ich da was rausziehen, so eine Feldstudie. Dass die mir den Job geben, war nicht geplant, haben sie aber gemacht. Und das war dann mein erstes Jugendmagazin für den MDR damals, 96. Dann kam ProSieben, habe das Kinderprogramm gemacht, dann war ich bei Bravo TV, das war dann so wirklich das größte Jugendmagazin damals, Viva MTV, und dann ging es einfach nur noch weiter und ich mache es irgendwie bis heute. Aber geplant war es nie, es ist wirklich, es hat mich irgendwie gefunden.
Mhm. Also ein Zufall, der wirklich sehr nachhaltig war sozusagen, oder?
Der absolut mein Leben geändert hat, ja. Und mein Chef damals bei der BBDO, der sagte nur so, du, man bereut nur die Dinge, die man nicht tut. Du solltest das unbedingt ausprobieren und ich halte dir das erstmal hier frei. Wir waren echt ein gutes Team. Und ich weiß noch genau, dass er nach 4 Jahren anrief und meinte so, Nova, sei mir mal ehrlich, du kommst nicht wieder, oder? Dann habe ich auch gesagt, du, ich glaube erstmal nicht so, weil es war wie so eine Abenteuerfahrt. Aber ich war immer irgendwie der Überzeugung, dass das hinter der nächsten Kurve auch wieder aufhört. Also ich war froh, mein Studium zu haben, jeden Job vorher schon gemacht zu haben, um das Studium zu finanzieren. Also von, keine Ahnung, Kellnern sowieso bis Hotelzimmer reinigen. Also ich habe wirklich alles durch. Und war immer total glücklich, dass dem so ist, weil ich wusste, irgendwann hört es auch wieder auf. Das ist hier alles so eine Bubble. Und dann weiß ich aber, ich kann trotzdem auf eigenen Beinen stehen. Und vielleicht hat mich das so weit getragen bis heute auch, ne? Weil ich irgendwie auch nie Angst vorm Scheitern hatte. Klar hat man, ne, man wünscht sich das und Projekte sollen klappen und das sind Wünsche und Träume, das sind ja kleine Babys, die man da hochzieht und hinter denen man, an die man glaubt. Aber trotzdem war ich mir immer sicher, ich kann auch anders überleben und das gibt einem eine Sicherheit und ja. Und das Schreiben war so ein Schritt vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr zu warten, bis ein Telefon klingelt. Ja, weil so ist unsere Branche. Du musst gewollt sein, deine Nase muss gerade passen, du musst gerade dem Trend entsprechen. Nun bin ich jetzt auch über 50, Frauen in den Medien über 50 ist eh nochmal eine ganz andere Sache. Und das Schreiben hat mir so eine Freiheit gegeben. Ich konnte einfach loslegen. Also ich befreie mich aus den Zwängen so ein bisschen und das gibt mir dann schon wieder ganz viel mehr Freiheit in alle Richtungen und vielleicht darf ich deshalb immer noch arbeiten.
Wenn du das jetzt erzählst, geh dann, Harry, in verschiedene Welten ein bisschen. Mhm. Wie vereinst du diese Welten und wie gehst du von einer Welt in die andere und wie hast du das Gefühl, dass du in allen Welten, dass es dir gut geht? Vielleicht noch bevor wir jetzt anfangen, weil ich glaube, das ist ja ganz oft für Frauen auch ein bisschen das Thema, wir wollen allen gerecht werden und man will überall ein bisschen, also das irgendwie jeden machen. Und wie machst du das? Wie schaut da so ein bisschen deine Lebensphilosophie aus und was hast du da gelernt, im Gegensatz eben vielleicht von der Nova mit 20 oder 25 und jetzt eben mit 50, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt wirklich anders.
Oder ist eine Menge passiert in der Zeit. Also vor allen Dingen habe ich gelernt, Nein zu sagen. Und ich glaube, das war der wichtigste Schritt überhaupt, weil als das alles losging, war das, ich sage manchmal, das war wie so eine Fahrt im ICE, der immer schneller fuhr und schneller fuhr. Und ich hätte mir auch gerade in den 90ern und 2000ern gewünscht, ich wäre öfter mal ausgestiegen und hätte die Aussicht genossen. Aber das habe ich nicht und bin immer weiter und noch ein Job und noch ein Job. Und ich habe nicht Nein gesagt. Das hörte sich auch alles so toll an. Das war so wie Nova im Schlaraffenland, im Wunderland. Ich durfte so viele wunderschöne Sachen tun und mein Körper hat halt irgendwann gesagt, Mittelfinger, also das war's, bis hier und nicht weiter. Ich habe 300 Tage im Jahr im Flugzeug gesessen, manchmal 4 Länder pro Woche gehabt, manchmal 2 Kontinente pro Woche, Jetlag immer komplett. Ich hatte 45 Kilo noch und hab's noch nicht mal gemerkt und irgendwann hatte ich ein ganz klassisches Burnout. Ich bin einfach echt umgefallen. Das Wort gab es damals noch nicht. Deshalb hieß das so Nervenzusammenbruch. Und man hat auf keinen Fall drüber gesprochen, weil ich hätte nie wieder einen Job in der Branche bekommen. Aber das ist Anfang der 2000er gewesen. Und das hat mich ganz schön zum Aufwachen gerüttelt. Das war so der erste Punkt, wo ich dachte,
Also so circa mit 25, 27?
Ja,
so.
Ja, 25, 26 so. Und wo ich gesagt habe, du musst was ändern, du musst auf dich aufpassen. Auch das Wort Achtsamkeit gab es damals eigentlich noch nicht. Aber mir war klar, ich muss mir Inseln schaffen, Ruheinseln, kleine Inseln. Und zum Beispiel eine Insel wie diese hier, jetzt bei euch zu sein, zwischen 2 Jobs, aber 2 Tage zu haben, wo du einfach mal nichts tust und wo ich das Laptop nicht aufgeklappt habe, sondern einfach Quality Time mit meinem Freund und meinem Hund verbracht habe. Und das hätte ich früher gar nicht gekonnt. Und heute ist das ganz wichtig für mich. Und dazu gehören auch so Sachen wie mein Schrebergarten oder der Van, der vor der Tür steht, wo ich sagen kann, oh, heute wird schönes Wetter, lass uns ans Meer fahren und einfach nur 5 Stunden auf den Horizont gucken. Das ist für mich wie ein 3-wöchiger Urlaub. Und dann kann ich abends wieder zurück. Mir diese Inseln zu erlauben, auch zu erlauben, Nein zu sagen, auch zu Freunden zu sagen, hey, ich bin einen Tag diese Woche da, aber ich will mich nicht verabreden. Ich kann das nicht. Ich brauche einfach nur dieses Zuhause-Sein, auf der Couch sitzen und kurz mal für mich runterkommen. Wir sehen uns in 2 Wochen, wenn ich wieder da bin. Und Freunde um mich rum zu haben, die das akzeptieren, die wissen, dass es nichts gegen sie ist, sondern einfach nur etwas für mich. Das ist eigentlich das größte Geschenk. Also Menschen um mich rum. Ich habe einige wirklich tolle Freundinnen aus der Branche. Aber die meisten Menschen in meinem Umfeld haben nichts mit Fernsehen zu tun. Mhm. Da ist alles dabei, von der alleinerziehenden Mutter, von der Kindergärtnerin bis hin zur Sekretärin, Koch. Also das ist alles dabei. Und das ist so schön. Mhm. Es mischt sich so und es sind ganz andere Themen.
Mhm. Und du, das switchst du eigentlich ganz gut hin und her sozusagen. Ja. Oder bist du immer dieselbe Person oder wie kannst du das integrieren?
Ich glaube, ich bin schon zu 99% dieselbe Person, weil gerade als Moderatorin bringe ich ja mich als Nova mit auf die Bühne. Mhm. Ich glaube, das ist ja das Schöne zwischen Schauspiel und Moderation, warum ich Schauspiel auch so gern mag. Da darf ich ja verschwinden. Mhm. Im Schauspiel brauche ich nicht Nova sein, da hat die Rolle dann gar nichts mit Nova zu tun und das tut auch mal total gut. Ich kann komplett abtauchen, aber als Moderatorin nehme ich mich natürlich immer mit. Und ich könnte mich gar nicht die ganze Zeit verstellen. Mhm. Ich kann leider auch überhaupt nicht vortäuschen, dass ich Menschen mag, wenn ich sie nicht mag. Ich kann auch überhaupt nicht vortäuschen, dass ich Dinge mag, wenn ich sie nicht mag. Ich bin herzlich dafür ungeeignet. Ich kann wahnsinnig schlecht lügen. aber das macht Authentizität ja dann auch wieder aus. Und und das gehört alles zusammen. Und das Schönste ist, dass ich in den letzten Jahren das mischen konnte. Ich habe auf einmal Sendungen gedreht mit meinem Van auf dem Weg durch Skandinavien. So, also ich habe sozusagen meine private Leidenschaft dann vor die Kamera geholt. Oder ein Buch über meinen Garten geschrieben und über Schrebergärtnern. Also das Schöne ist ja, wenn es sich dann irgendwann mischt.
Mhm, schön.
Ja.
Welche Werte, würdest du sagen, sind bei dir und was haltet die?
Welche Werte? Welche mir wichtig sind? Mhm. Loyalität ganz oben, einfach auch, weil das die, tiefsten Schläge bei mir im Leben waren, wenn Menschen nicht loyal waren. Mhm. Also der größte Schmerz. Deshalb Loyalität ist mir sehr wichtig, dass man Menschen vertrauen kann. Mhm. Und Freundschaft und Liebe, weißt du? Also eine gewisse Moralvorstellung, also dass man mit einem erhobenen Haupt durchs, dass Menschen Rückgrat haben, ist mir wichtig, dass sie nicht wie ein Fähnchen im Wind heute so und man weiß nie, woran man ist. Man kann mir ganz ehrlich auch auf den Kopf zu sagen, finde ich nicht gut, was du da gerade machst oder das gefällt mir nicht oder ich finde deine Arbeit nicht gut oder so. Kann ich viel besser mit umgehen, als wenn mir jemand sagt, oh, wie toll und alles toll und so. Kann ich gar nicht mit umgehen. Mhm. Also weil ich halt weiß, dass die Hälfte davon nicht stimmt. Ehrlichkeit. Genau, Ehrlichkeit, Authentizität und wirklich, aber vor allen Dingen Loyalität, zu seinem Wort zu stehen, sich auf Menschen verlassen zu können. Also weil ich bin, die Freunde, die ich habe, wissen, die können mich nachts um 3 anrufen und ich würde durch ganz Deutschland fahren, wenn sie in Not sind.
Mhm. Schön. Ja. Danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast, dass wir die kennenlernen dürfen. Ich würde jetzt gern, wenn es für dich passt, einfach auf, du hast mir gerade erzählt, du hast 3 Brüder.
Ja.
Du seid zu viert aufgewachsen, da haben wir parallel, ich habe auch 3 Brüder. Und wir haben gerade gesagt, wie stark wir da, also liebe Grüße an unsere Brüder, sie sind wunderbar.
Seid tolle Trainingspartner.
Ja. Und bist in einer Familie aufgewachsen und so weiter und irgendwann ist es eben, eventuell eben bei dir jetzt auch, dann zu dieser Familienplanung gekommen und du hast über diese Zeit und über das ganze Thema ein Buch geschrieben, das heißt Lebensschlenker, was ich ganz schön finde. Und um was geht's da?
Naja, ein Schlenker wird ja definiert als das kurze Abkommen von einem Weg, aber wieder auf ihn zurückfinden. Mhm. Und ich glaube, es gibt kein Leben ohne Schlenker. Mhm. Und es ist auch gut so. Wichtig ist nur, den Weg wiederzufinden. Und in dem Fall, bei dem Buch, geht es um den Weg, glücklich zu sein, zu seinem persönlichen Glück. Und wir alle haben Lebensträume. Und einer meiner Lebensträume, von dem ich dachte, er macht mich glücklich und ich brauche ihn zum Glücklichsein, war mein Lebenstraum, Mutter zu werden. Mhm. Und der war ganz, ganz früh schon da. Und und das Buch beschreibt ein bisschen, wie das manchmal so im Leben ist, dass man halt auf Umwege gerät und auch in Sackgassen stecken bleibt und dass nicht jeder Traum sich erfüllt, egal wie sehr man sich das wünscht. Man sagt ja auch, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ne? Also man kann halt manche Sachen einfach nicht bestimmen und man hat sie nicht in der Kontrolle und so war das bei mir mit dem Kinderwunsch. Ich musste am Ende einsehen, dass das nicht in meiner Kontrolle liegt. Und es ist aber nicht nur ein Buch über Kinderwunsch geworden, sondern es geht ganz generell um Träume und um das Loslassen von Träumen und das Weiterlaufen vor allen Dingen, nachdem ein Traum endet. Und das kann alles sein, es kann eine Ehe, eine Beziehung, ein Job sein. Es geht darum, Mut zu machen, Mut zu haben, wieder aufzustehen, wenn ein Weg zu Ende ist, weil liegen bleiben immer die schlechteste Option ist. Und das, wenn man in dem Moment, wo ein Weg endet, auch noch, man hat keine Ahnung, warum man weiterlaufen soll. Ja, man ist gefrustet, man liegt da unten, man möchte liegen bleiben, man möchte sich dem Schicksal ergeben, weil alles einfach nur schlimm ist. Aber ich möchte mit dem Buch ganz viel Mut machen, dass es sich immer lohnt, weiterzulaufen, aufzustehen, weil das Leben dann doch noch Überraschungen parat hat, von denen wir in dem Moment gar nicht ahnen. Und meine Geschichte ist halt die unerfüllte Kinderwunschreise. Mhm. Ja.
Das bewegt sehr, gell? Also das wirst du wahrscheinlich auch merken, dass das bewegt die Menschen, egal ob sie wahrscheinlich, also die, was noch keine Kinder haben und den gleichen Wunsch gehabt haben, wahrscheinlich noch mehr. Es bewegt mich sehr, weil ich habe 4 Kinder, aber mein größter Wunsch war immer, eine Familie und Kinder zu haben. Deshalb, du sprichst mir da sehr, da haben wir wahrscheinlich einfach Parallelen.
Ja.
Und das Gefühl kenne ich einfach so sehr, deshalb bin ich jetzt in meiner Stelle einfach so dankbar, dass es funktioniert hat, weil ich weiß, es ist nicht selbstverständlich. Und deshalb berührt es mich sehr. Wie war deine Geschichte? Wann hast du da angefangen zu sagen, okay, das war irgendwie so wahrscheinlich auch so wie bei mir, jahrelang selbstverständlich, dass man irgendwann ein Kind kriegt. Logisch, kriegst du irgendwann ein Kind. Und die Schwierigkeit war wahrscheinlich eher noch zu denken, wer ist der geeignete Papa dafür.
Ja.
Aber das Kind, dass man ein Baby kriegt oder ein Kind, war irgendwie so selbstverständlich für mich immer.
Total. Und das ist aber auch unsere Generation. Mhm. Also uns wurde das ja auch so suggeriert. Mhm. Es ist das Natürlichste der Welt. Das ist ganz einfach. Und in dem Moment, wo man aufhört zu verhüten, wird man schwanger. Also man tut ja eher alles dafür, um bloß nicht schwanger zu werden. 20 Jahre, so die ersten des Lebens. Und wenn man erstmal realisiert dann an irgendeinem Punkt, das ist nicht für jede Frau das Natürlichste der Welt. Und das kann ein ganz schön steiniger Weg sein, ist man erstmal ganz schön aus der Bahn geworfen, weil man da gar nicht mit gerechnet hat.
Mhm. Wie ist dir dabei gegangen?
Ja, also am Anfang war ich natürlich voll Hoffnung, ja. Also wie du schon sagst, ich wollte immer Mutter werden. Das war für mich total klar. Also wie gesagt, ich habe 3 Brüder. Meine Mutter ist Erzieherin gewesen und wir hatten immer so ein riesengroßes Schild an der Tür, Kinder willkommen. Meine Eltern haben das echt gelebt und wir waren nie unter 10 Leute beim Mittagstisch. Jeder hatte noch einen Freund, eine Freundin dabei. Ich kenne das gar nicht anders als so ein Familiengewusel. Und mir war immer klar, dass steht für mich auch an. Ich wollte nicht 4, da bin ich ganz ehrlich. Ich war schon immer so, ich wollte arbeiten, ich wollte mir was aufbauen, aber 2, das war so für mich klar und ein kleiner planender Steinbock, der ich bin, so das erste mit 27, dann ein paar Jahre noch wieder arbeiten und dann das zweite irgendwie mit Anfang 30. Irgendwie war das alles so im Kopf. Und was ich auch ganz früh wusste, mit Anfang 20 schon, ist, dass ich das nicht von einem Mann abhängig machen werde. Das war vielleicht damals noch sehr abenteuerlich, aber mein Vater hat mich erzogen mit diesem Leitspruch, Nova, es ist wunderschön, wenn du dich durchs Leben tragen lässt, aber sei immer gewiss, dass du auch alleine laufen kannst, weil das ist die größte Freiheit, die du haben kannst als Frau. Du kannst die Richtung wechseln, du kannst stehen bleiben, du kannst gehen. Deshalb war mir völlig klar, wenn ich alles andere immer so mache, dass ich nicht in einer Abhängigkeit bin, also immer auf eigenen Beinen gestanden, mich selbst finanziert, nie irgendwo mich abhängig gemacht. Warum soll ich das denn beim Kinderwunsch machen? Klar habe ich dran geglaubt, dass der weiße Ritter irgendwann vorbeischaut, aber ich habe Anfang 20 mit meiner Mutter schon drüber gesprochen und habe gesagt, Mama, wenn der nicht rechtzeitig vor meiner Tür einparkt, bei Männern kann man sich aufs Timing einfach nicht verlassen, dann mache ich es auch alleine. Und meine Mutter hat nur gesagt, ja, du bist meine Tochter, so kenne ich dich, also wenn es losgeht, sag halt Bescheid. Also ich hatte mit Anfang 20 schon das Thema Solomutterschaft im Kopf, was sehr exotisch war für die Zeit. Und deshalb habe ich mir aber auch nie Sorgen gemacht groß, weil ich wusste, wenn er nicht kommt, mache ich es allein. Also diese Gewissheit hatte ich und ich war damit völlig d'accord. Und mit Anfang 30 habe ich dann angefangen, meine Fruchtbarkeit im Auge zu behalten. Alle Untersuchungen gemacht, alle Hormonwerte immer gecheckt und so. Weil ich wollte auch da auf keinen Fall, dass irgendwann jemand sagt, naja, bist halt zu spät losgelaufen, ne? Selbst schuld. Also das habe ich auch alles immer überprüft. Und als dann der Punkt war, dass ich gerade auch Job und das war alles abgeschlossen. Ich hatte gerade eine Hauptrolle hinter mir, ich hatte Geld gespart. Das ist ja auch alles ein finanzielles Ding. Er war immer noch nicht da. Da habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich Kontakt zu einer Klinik in Kopenhagen aufgenommen und habe gesagt, dann let's do it. Das wird jetzt unser kleines Projekt, das von mir und meinem zukünftigen Baby.
Interessant. Wie ist es dann gegangen? Wie hast du das können? Also du hast gesagt, du hast das alles im Kopf dir vorbereitet. Ja. Das klingt sehr, also das
ist sehr organisiert.
Sehr organisiert. Das ist ja wunderbar. Ich meine, das ist super, wenn man das hat. Und wie ist das dann von der Organisation? Jetzt hast du das im Kopf und es hat dann nicht funktioniert. Wann ist das im Herz angekommen oder muss man das zuerst im Kopf machen, dass das alles dann funktioniert? Aber wie war dein Schmerz auch? Wie hast du mit dem Schmerz, das muss ja ein Riesenschmerz sein auch, oder?
Ja.
Oder welches Gefühl du immer jetzt da sagst, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ich kann mir das jetzt vorstellen, dass es ein Riesenschmerz ist. Wie funktioniert man mit dem Schmerz umzugehen? Wie hast du das mit deinem Körper, Geist und mit deiner Seele gemacht?
Ich glaube, ich bin so langsam da reingerutscht ja auch, ne? Weil am Anfang, also mir war völlig klar, das funktioniert nicht beim ersten Mal, das wird 2-3 Mal dauern, so viel Geld hatte ich auch gespart, da war ich sehr realistisch. Deshalb habe ich mir die ersten 2 Male oder so noch gar nicht groß Sorgen gemacht, auch weil die Ärzte um mich herum immer gesagt haben, du, deine Werte sind so toll, die sind so super, da könnten wir auch gar nichts verbessern. Das wird schon, ein bisschen Zeit und so, Körper muss sich dran gewöhnen. Okay, beim 3. Mal dachte ich dann schon so, puh, das ist jetzt ganz schöner Schlag in die Magengrube, weil dann war auch klar, wir müssen medizinisch Schritte weitergehen, also in Richtung künstliche Befruchtung und ICSI und was dann alles auf einen zukommt, die Kosten explodieren, der Eingriff ist auf einmal operativ und es kommen so viele neue Sachen dazu. Ich war mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich selbst mich so verändert hatte, ja. Ich hatte ja jeden Tag zig Hormonspritzen, die ich mir geben musste, Medikamente. Ich habe zugenommen, mein Körper hat sich verändert, ich wurde dünnhäutig. In den sozialen Medien musste ich mir anhören, dass ich wahrscheinlich zu viel trinke, weil ich so aufgequollen bin und meine Brüste hätte machen lassen. Und da ich den Weg ja für mich alleine gegangen bin, konnte ich da jetzt auch nicht gegenhalten und sagen, nein, das sind Hormonspritzen, sondern ich musste es irgendwie aushalten. Und nach dem 4. Versuch dachte ich dann so langsam, puh, Das ist ganz schön hart gerade. Und das Schlimme ist, man rutscht in so eine Optimierungsspirale. Ich dachte eigentlich, dass ich da total gefeit gegen bin, aber war nicht so. Ich habe dann TCM in mein Leben geholt. Ich habe die Ernährung umgestellt. Ich habe das Internet umgegraben nach irgendwelchen Strohhalmen. Ne? Wer hat noch mit was Erfolg gehabt? Woran könnte es liegen? Und man fühlt sich immer miserabler, ne? Also das ganze Leben lebst du eh nur auf Stopptaste. Also ich hatte so einen riesen Terminkalender am Kühlschrank hängen, wo eingetragen war, wann welches Medikament, wann ist der Zyklus wie. Ich habe jeden Job, jede Verabredung nur noch zugesagt unter dem Vorbehalt, dass nicht irgendwie was anderes eintritt oder ich nach Kopenhagen muss. Und nach dem fünften Versuch war ich dann am Ende. Nach dem fünften Versuch habe ich wirklich, also ich habe allen Kontakt abgebrochen zu allen Ärzten. Ich habe auf E-Mails nicht mehr geantwortet. Ich war sauer, ich war traurig, ich mochte mich nicht mehr. Ich war einfach am Ende. Das Geld war alle. Das war ein totaler Tiefpunkt. Also da bin ich so richtig in so ein ganz tiefes Loch gestürzt. Und man mag sich dann auch selbst nicht mehr, man mag seinen Körper nicht mehr. Und das war ganz schlimm, weil ich meinem Körper natürlich die Schuld gegeben habe, weil alle haben gesagt, alles ist toll, alle Werte sind toll, so viele Eier, so tolle Qualität, so viel alles. Also alles war alles toll. Also muss ich ja schuld sein. Das heißt, neben diesem nicht erfüllten Kinderwunsch kam noch, dass man angefangen hat, sich selbst nicht mehr zu mögen und sich in Frage zu stellen, wo bin ich falsch abgebogen? Habe ich in meiner Kindheit vielleicht mal was Falsches gegessen, was Falsches getrunken? Zu viel gefeiert? Hätte ich das vielleicht anders machen sollen? Also man zerfleischt sich so total. Und das war eine ganz, ganz schlimme Phase. Und ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr raus aus dem Loch. Und durch Zufall hat mein Gynäkologe dann irgendwie nach ein paar Monaten gesagt, Frau Mayer-Henrich, ich habe da einen Kollegen auf einem Kongress getroffen, der hat einen tollen Vortrag gehalten, vielleicht interessiert Sie das, der hat einen ganz neuen Ansatz in der Behandlung, anders als das, wie wir es bisher gemacht haben. Soll ich Sie mal verbinden? Haben Sie die Kraft, wollen Sie noch mal so? Und dann dachte ich so, wenn du das nicht ausprobierst, wirst du dich dein Leben lang fragen, ob das nicht dein Weg gewesen wäre. Und dann habe ich noch mal alle Kraft zusammengesammelt, habe mir noch mal Geld geliehen und habe noch einen sechsten Versuch gestartet. Aber mit dem ganz klaren Wissen, das ist der letzte. Weil ich wusste ganz genau, ich bin am Ende, ich kann das auch nicht mehr. Auch nicht diese emotionale Achterbahnfahrt, dieses Hoffen, Bangen, wieder traurig sein. Und ja, und dann habe ich den sechsten nochmal gewagt und bin dann aber ganz klar mit dem negativen Schwangerschaftstest dann da gestanden und habe gesagt, okay, das ist das Ende des Weges.
Und dann?
Dann habe ich Abschied genommen. Mhm. Und dann habe ich wirklich... Ja, ich hab versucht, einen Weg für mich zu finden, Abschied zu nehmen, ohne bitter zu werden. Und das war so ein ganz, ganz, ganz großer Wunsch von mir, weil ich habe so viele Kinder in meinem Leben. Ja, ich bin in der Zeit, wo ich selbst versucht habe, Mutter zu werden, 5-mal Tante geworden. Meine Brüder waren sehr fleißig. Mein Freundeskreis, ganz, ganz viele Kinder zur Welt gekommen. Und ich habe eine Kinderstiftung. Ich wollte mir diese Kinder in meinem Leben erhalten. Und ich wollte mir die Offenheit diesen Kindern gegenüber in meinem Leben erhalten. Ich möchte mich mit Freundinnen freuen, wenn sie schwanger sind. Ja, und nicht wie einige meiner Freundinnen auch Freundschaften abbrechen, weil man es aus Schmerz nicht enthält.
Nicht mehr anschauen kann.
Ja, weil man es nicht anschauen kann. Ja. Und das ist nicht bös gemeint, aber das ist so ein Schmerz. Ich habe gesagt, du musst irgendwas tun, dass du das in den Griff kriegst. Und durch Erfahrung, also auch durch die Lebenserfahrung, die ich auch schon mit der Krankheit und dem Tod meines Vaters hatte und auch meinem Studium, wusste ich, okay, Abschied nehmen heißt Abschied nehmen. Und das sind ganz viele Phasen, wo du durch musst. Und die musst du alle durchlaufen. Und ich glaube, Wut und so, das alles hatte ich nach dem fünften Versuch schon. Da war ich richtig durch. Und jetzt ging es in Richtung Verarbeitung und Akzeptanz. Und durch Zufall gab es eine Schiffreise. Zum Nordkap. Ich wollte immer zum Nordkap. Das Nordkap war so ein Sehnsuchtsziel. Und dieses Schiff war immer ausgebucht, diese Reise. Und eine Woche so oder zwei Wochen, bevor ich das Ergebnis bekam, rief die Reederei an und sagte, Nova, es hat jemand abgesagt, möchtest du mit an Bord? Und es war ganz klar, einen Tag bevor das Schiff losfährt, bekomme ich das Ergebnis. Das heißt, so oder so, wenn ich an Bord gehe, ist es die Reise in ein neues Leben. Entweder als werdende Mutter oder als eine Frau, die niemals Mutter sein wird. Das war der Fall. Also habe ich meinen Koffer entsprechend gepackt und ich habe dann wirklich für mich Rituale entwickelt. Ich bin die ganze Woche hoch zum Nordkap, war für mich Abschiedswoche. Ich habe Ultraschallbilder ins Meer geworfen, ich habe Briefe an mein Kind geschrieben, ich habe einfach auch geheult. Ich habe alles Mögliche, ich habe mit 16 mal so einen Zettel geschrieben, wo der Name meiner Tochter drauf stand, der Wunschtochter Luca. Den habe ich in Geiranger Fjord runtersegeln lassen. Also ich habe wirklich ganz bewusst diese erste Woche genutzt, hoch zum Nordkap, Abschied zu nehmen. Und dann stand ich oben am Nordkap und das drumherum schönstes Wetter, nur das Nordkap hing in einer fetten Wolke, man konnte gar nichts sehen. Und dann dachte ich aber, es ist auch irgendwie symbolisch, ne? Also ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht, ich habe keine Ahnung, was die Lücke füllen wird für dieses Kind, was ich mir immer gewünscht habe. Aber eins ist klar, in die Richtung geht es nicht weiter. Ich bin an der nördlichsten Stelle und jetzt musst du dich umdrehen und jetzt musst du zurücklaufen. Und das ist ein Weg in ein anderes Leben. Und so habe ich den Rückweg dann wieder benutzt und habe alles Mögliche zu Papier gebracht. Wünsche, Träume, völlig egal, ob die realistisch waren. Ich habe das alles wieder ins Meer geschmissen und habe einfach so projiziert, wie könnte denn das Leben aussehen? Und und habe das richtig als Ritual gemacht, um zu verarbeiten. Das hat mir extrem geholfen. Ich weiß nicht, ob das der Weg für jeden ist. Und als ich zu Hause ankam, war natürlich immer noch nicht alles okay. Ne? Erste Amtshandlung war Kühlschrank auf, alle Spritzen raus, Champagner rein. Ne? Ich hatte ja auch schon ewig auf Alkohol verzichtet und so. Und das war auch für mich so, ich musste mir so Symbole schaffen. Und dann habe ich erst mal ein paar Wochen einfach nur, ich glaube, ich habe echt ziemlich viel gefeiert, mich wahnsinnig viel verabredet, bin gereist und so. Also von allem zu viel. Bis man dann einsieht, oh, du bist jetzt auch schon über 40, ist ganz schön anstrengend. Ne? Wir müssen mal auf Normalmodus zurück und dann sich in dem neuen Leben einfinden und schauen und wirklich mutig sein und schauen, was das Leben dann bringt. Und ich sage heute, wow, da war so viel. Also der Partner an meiner Seite wäre heute garantiert nicht da, wenn ich ihn nicht erst nach dieser Reise getroffen hätte. Der wäre mir nicht aufgefallen. Mhm. Ich war ja viel zu sehr in meinem Tunnel. Auf einmal kriegte ich die Zusage für meinen Schrebergarten. Ich stand schon seit ein paar Jahren auf der Warteliste und da war er dann auf einmal. Also habe ich mich da komplett reingeschmissen. Ich habe mir dann irgendwie ein Jahr später den Van geholt und auf einmal fing ich bei einem neuen Sender an, was garantiert mit Baby nicht möglich gewesen wäre. Also ganz viele Sachen passierten in dem Moment, wo ich losgelassen habe. Weil nur wenn du loslässt, ist ja Raum für Neues.
Genau.
Ja.
Was ist deine Kraft, was die tragt? Also du, es klingt ein bisschen wie da ist noch was und ich wäre schon geführt. Mhm. Von was wärst du geführt oder was meinst du, führt uns Menschen? Weil irgendwie kommt mir das jetzt alles schon sehr geführt vor.
Ja.
Und den Glauben spüre ich jetzt bei dir, dass da jemand führt, also dass es für dich ist. War das immer schon so oder ist das durch das ist das durch dein Leben so, du hast das Gefühl einfach gekriegt, es führt mich schon jemand, das ist schon gut so?
Ich glaube, es war immer eine Mischung. Also ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der viele Jahre und Jahrzehnte davon überzeugt war, dass er oder sie alles in der Hand hat. Also ich bin eine sehr große Planerin.
Kopf organisieren. Kopf
total, immer noch. Und das habe ich auch heute noch. Mhm. Aber ich musste durch viele Sachen in meinem Leben einsehen und auch lernen, dass wir nicht die Kontrolle über alles haben. Ob das der Freitod meines Vaters war oder viele andere Situationen, in denen ich ganz knapp irgendwelchen Katastrophen entkommen bin in meinem Leben, wo ich so dachte, wow, da hat aber gerade jemand auf dich aufgepasst. Das war nichts, was du in der Hand hattest. Das war gerade. Und ich glaube nicht an Schicksal. Also ich bin kein von wegen, ich glaube auch schon, dass wir zu einem Großteil unser Leben selbst in der Hand haben, weil wir uns jeden Tag dafür entscheiden können, gehen wir rechts oder gehen wir links. Bleiben wir liegen oder stehen wir auf? Das sind wirklich grundsätzliche Sachen, die wir selbst entscheiden müssen. Also ich glaube nicht an Schicksal, dass irgendjemand macht alles und wir können ja eh nichts dran ändern. Nee, aber ich glaube, dass trotzdem ein gewisses Grundvertrauen dazu gehört, sich auch einfach mal darauf einzulassen, was passieren könnte. Wer auch immer das leitet, was dann passiert und wenn es nur das Leben an sich ist, ja, aber ich habe mir das hart erarbeitet, diese Offenheit gegenüber dem Leben, also dieses Nicht-Alles-Planen, nicht alles 3 Jahre im Voraus wissen und so, das geht halt nicht. Und ich glaube, spätestens in Corona haben wir alle gelernt, dass Pläne machen, also es gibt diesen schönen Spruch, fang an Pläne machen und irgendwo fällt lachend das Schicksal vom Stuhl. Also das ist so, wir haben alle gelernt, nein, es ist nicht in unserer Hand, viele Dinge passieren in dieser Welt, auf die wir gar keinen Einfluss haben. Und ich weiß nicht, ob ich an Gott als leitende Figur glaube. Ich glaube, dass da draußen was ist, was auf uns aufpasst. Das glaube ich schon, auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, wie er, sie, es aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Energie ist, die uns leitet oder halt die personifizierte Person von Gott, der uns leitet. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen irgendwas ist, von dem wir keine Ahnung haben und auf das wir einfach keinerlei Einfluss haben. Mhm. Aber ich habe mir, also wenn ich als Kind noch ganz klar an Gott geglaubt habe, glaube ich, ist das während des Älterwerdens irgendwann verschwommen in ein, ich weiß, da ist etwas, aber ich kann es gar nicht greifen und vielleicht will ich es auch gar nicht greifen, weil es einfach nicht zu greifen ist, mhm, und man sich darauf einlassen muss, dass da was ist.
Mhm. Das ist so ein bisschen, weil, wie gesagt, viele Sachen, wenn du so erzählst, und das verstehe ich voll gut, sind so einfach so kopfmäßig, das möchte ich und auch mit Fleiß, oder? Mhm. Du bist ja wahrscheinlich eine fleißige Frau, ja, sonst würdest du ja nicht die ganzen Jobs machen, Bücher schreiben. Also du bist ein fleißiger Mensch wahrscheinlich. Und das kommt ja natürlich ganz viel vom Kopf an. Mhm. Wie hast du das jetzt nochmal geschafft? Das finde ich einfach so spannend, weil ich glaube, das geht ganz vielen so, dass das runtergeht ein bisschen. Dass du das, weil wenn man die jetzt so sieht und mit dir redet, und aber wenn, mhm, man die sieht, ne, schaut so zufrieden aus, so, mhm, so ganzheitlich zufrieden. Was natürlich nicht jeden Tag sein wird, natürlich, aber die Haltung scheint so.
Mhm. Ja, also ich glaube, ganz wichtig ist Verarbeitung. Und das, mhm, möchte ich auch einfach jedem ans Herz legen, egal was das für eine Situation ist, in der man am Boden liegt. Ja, das können 1 Million sein. Wichtig ist, sie zu verarbeiten. Und ein unerfüllter Kinderwunsch ist wie so eine lebende Person gehen lassen, ja, die, mhm, vielleicht gestorben ist. Also es ist ja was Ähnliches. Es ist vom Gefühl ziemlich gleich. Und man muss einmal durch den Schmerz zubuddeln, hilft gar nicht, weil das ist dann wie ein Vulkan, der sucht sich dann irgendwann seinen Weg nach außen und eruptiert. Und das ist ganz, ganz furchtbar, weil man das dann überhaupt nicht unter Kontrolle hat. Mhm. Und wenn man nicht alleine in die Verarbeitung gehen kann, holt euch Hilfe. Ich sage auch immer, Hilfe holen ist eigentlich die größte Stärke, die man halt haben kann. Ja, früher wurde das immer als schwach angesehen, also auch in eine Therapie zu gehen. Ich hoffe, dass wir heute wirklich über diesen Punkt hinaus sind, dass man weiß, dass es eine Stärke ist. Und nicht jeder muss durch so einen Schicksalsschlag alleine gehen. Holt euch Hilfe, aber verarbeitet es. Also erlaubt euch auch traurig zu sein und erlaubt euch wütend zu sein. Und wie gesagt, ich habe geheult, ich habe tagelang auch wirklich traurige Musik gehört und alles Mögliche. Aber man muss da einmal durch, weil dann kann man akzeptieren und dann kann man loslassen. Solange da irgendwelche Gefühle zugeschüttet sind, so halb, wird man nie ganz offen sein für was Neues. Und ich habe mir das hart erarbeitet, das war nicht einfach. Mhm. Und da musste ich mich auch selbst wirklich ziemlich am Riemen reißen. Aber ich wusste, und da ist wieder die Kontrolle, dass es nur so funktioniert. Also habe ich mich gezwungen,
diese Schritte zu gehen.
Genau, diese Schritte zu gehen und auch diese Rituale für mich zu entwickeln, Abschied zu nehmen, also das wirklich zu zelebrieren.
Hast du Abschied nehmen gelernt? Was hat dir da geholfen oder welche Schritte? Ich meine, Abschied nehmen ist ja generell für viele Sachen. Viele Menschen können ja nicht einmal Tschüss sagen, wenn sie aus dem Raum gehen, weil sie das nicht mögen. Also aber ich glaube, dass das ganz ein großes Thema für uns Menschen ist, weil, wie gesagt, auch für viele schon das Tschüss sagen traurig ist. Wie geht es deiner Meinung nach, das Verabschied nehmen, beziehungsweise wo hast du das gelernt, beziehungsweise gibt es da irgendwas, wo du sagst, das kann man sich da anschauen?
Naja, ich habe es ziemlich auf die harte Tour gelernt, weil mein Vater nach 18-jähriger Depression sich das Leben genommen hat. Mhm. Und wir natürlich die ganze Zeit an seiner Seite waren und ich auch gerade die letzten Jahre sehr intensiv mit ihm zusammen war. Und mein erstes Buch ist genau über mentale Gesundheit und Depression entstanden mit dem Titel »Wenn Liebe nicht reicht«. Und ich habe damals halt einfach gemerkt, das war mein essentieller Satz, egal wie sehr ich diesen Menschen geliebt habe, das hat nicht gereicht, dass er auf dieser Welt bleiben wollte. Und das war das erste Mal, dass ich diesen totalen Kontrollverlust erlebt habe. Dieses komplette, ich kann dir 1 Million Mal sagen, bitte bleib da, ja, weil ich liebe dich, wir lieben dich alle. Und die Person sagt einfach ganz klar, ich weiß das, aber das reicht nicht. Und das ist, glaube ich, eine Situation gewesen, wo ich das erste Mal richtig lernen musste. Ich habe mir da aber auch mehrere Jahre Therapie gegönnt. Also ich habe wirklich mich begleiten lassen. Ich habe in dieser Therapie sehr viel über mich gelernt, aber auch sehr viel über Abnabelung, über Achtsamkeit, über Abgrenzung, was ganz wichtig war. Und ich habe diese Therapie gemacht, während mein Vater noch lebte, weil ich selbst in so eine Co-Depression damals reingerutscht bin. Ne? Das kennt man vielleicht so, wenn er einen guten Tag hat, hatte ich einen guten Tag, wenn er einen schlechten hatte, ich. Das ist ein bisschen wie im Alkoholismus. wo es ja auch eine Co-Abhängigkeit gibt. Und ich habe da ganz viel Tools für mich gelernt. Und dazu gehörte natürlich auch zum einen sich abgrenzen, zum anderen aber auch Schmerz zulassen und zum anderen akzeptieren. Akzeptieren, dass viele Dinge außerhalb unserer Kontrolle liegen. Und das war ein langer Weg. Und ich konnte aber jetzt bei diesem Weg ganz viel wieder rausholen, ne? Von dem, was ich gelernt hatte. Und vor allen Dingen von diesem Satz, du hast nicht alles unter Kontrolle. Es liegt außerhalb deiner Kontrolle und du bist aber auch nicht schuld. Also ich glaube, das große Ding ist ja auch Schuldgefühle. Wenn jemand ein freiwillig aus dem Leben scheidet, genauso wie jetzt zum Beispiel hier. Ich dachte ja, mein Körper ist schuld, ich bin schuld, ich habe irgendwas falsch gemacht. Muss ja so sein, irgendjemand muss ja schuld sein. Weil ich habe ab bis zum Ende ja auch keine Erklärung an die Hand bekommen. Also ich gehöre halt zu diesem kleinen Prozentsatz Frauen, wo es eine medizinisch unerklärte Unfruchtbarkeit ist. Also ich hätte mir manchmal gewünscht, irgendein Wert wäre falsch gewesen. Weißt du, dass jemand gesagt hätte, dein rechter Eierstock ist verstopft, das geht halt nicht. Dann hätte ich alle Wut auf diesen rechten Eierstock projizieren können. Aber das ging nicht. Also habe ich es natürlich erstmal auf mich projiziert und dann mich zum Glück erinnert an all diese Sachen, die ich in der Therapie gelernt hatte. Und dieses auch, dieses einfach dieses Mutigsein, die Tür wieder aufzumachen für neue Sachen. Ne? Mhm. Das war ganz wichtig. Und wenn du dann die ersten Dinge bemerkst, die in deinem Leben Einzug halten, weil du Platz gemacht hast, das pusht dich ja auch hoch. Ne? Mhm. So, und ich habe lange Zeit zum Beispiel auch gedacht, dass ich nicht genug bin. Also so, ne? Ich bin halt als Nicht-Mutter nicht genug. Ein ganz großes Thema auch in dem Buch. Ich habe ja auch 10 andere Frauen zu Wort kommen lassen. Es geht auch ganz viel um diese große Frage, warum glorifizieren wir Mutterschaft eigentlich so? Warum ist eine Frau nur eine halbe Frau im Ansehen vieler oder in der Gesellschaft, wenn sie keine Mutter ist? Warum wird ihr unterstellt, sie ist karrieregeil, wenn sie keine Mutter ist?
Es ist krass, dass sie da ist, oder?
Oder dass sie keine Kinder mag, obwohl man gar nicht weiß, warum, wieso, weshalb. Also es gibt ja all diese Themen und ein Thema ist, dass man dadurch durch den Druck denkt, man ist nicht genug, man erfüllt nicht den Zweck. Und ein großer Punkt war garantiert, als mein Lebensgefährte in mein Leben getreten ist, der mir von vornherein gesagt hat, du bist genug. So. Und er hat auf eine ganz tolle Art und Weise auch den Druck rausgenommen. Also wahrscheinlich in einer anderen Situation hätte ich es total blöd gefunden, aber der hat noch vor dem ersten Kuss gesagt, du, also falls du noch Kinder willst, bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich habe 2 wunderbare Kinder, ich bin mit dem Thema durch. Ich weiß, du hast keine. Wenn das noch in deinem Kosmos sein sollte, bin ich falsch. Dann sollten wir jetzt hier aufhören. Und wie gesagt, wäre ich in einer anderen Situation gewesen, hätte ich wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für einer, wie blöd, natürlich will ich noch und so. Aber so hat er unbewusst allen Druck rausgenommen, weil ich konnte ihm sagen, hey, pass auf, das ist meine Geschichte, ich habe ihm das sofort erzählt und ich kann keine Kinder kriegen. Das heißt, du musst keine Angst haben, dass hier eine Erwartungshaltung von mir ist. Aber wie schön, ich muss auch nicht Angst haben, dass du dir noch ein Kind wünschst und du eine Erwartungshaltung an mich hast, dass wir noch ein gemeinsames Kind haben, weil die könnte ich nicht erfüllen. Und dann wäre die Beziehung da schon vorbei gewesen. Also wir haben praktisch uns beide von jedem Druck befreit durch dieses Gespräch noch vor dem ersten Kuss und konnten auf dem weißen Papier anfangen.
Neu schreiben.
Ja, konnten neu schreiben. Und er hat mir immer klar gemacht, du bist genug. Und das ist, glaube ich, das Tollste, was dir ein Mensch sagen kann.
Mhm. Wärst du selber nicht drauf kommen?
Dass ich genug bin? Mhm. Ich glaube, es gab Zeiten, da dachte ich bin genug. Dann gab es viele Jahre, wo ich dachte, ich bin nicht genug. Und heute schwank ich. Mhm. Es gibt Tage, da denke ich, ja, alles ist gut, so wie es ist. Und an anderen Tagen, das kennen wir selbst, gerade wir Frauen sind super in, der Bauch, der war auch mal schöner und die Jacke passte letztes Jahr noch und vielleicht hätte ich mich doch da mehr hier in die Richtung entwickeln sollen oder das oder das. Und ja, es gibt so Tage, da finde ich, ich bin nicht genug oder es könnten Sachen besser sein. Und dann ist es schön, wenn jemand neben dir ist und der sagt, jetzt hör auf mit dem Quatsch, du bist genug, so. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Ich glaube, das haben wir alle. Mhm. Wer denkt schon jeden Tag, dass er sau richtig ist, so wie er ist? Also kenne ich keinen. Das Selbstbewusstsein hätte ich gerne.
Dein Körper vielleicht noch hat sich verändert in dieser ganzen Zeit. Wie siehst du das jetzt? Hast du deinen Körper zu viel zugemutet im Nachhinein? Und dir selber, hättest du früher stoppen müssen oder sagst du, na, das passt alles genau, ich bin fein?
Ich bin fein. Mhm. Ich würde es genauso wieder machen, weil alles andere, ja. Also dass der Körper sich verändern würde, wusste ich ja. So, ich war nur dann ein bisschen überfordert, als es wirklich passiert ist, ja. Also das Ding ist ja immer, das eine zu wissen in der Theorie und dann in der Praxis zu erleben und vor allen Dingen dann mit den Anfeindungen von außen, das war schwierig. Also ich glaube, mit mir alleine wäre ich noch okay gewesen, aber dadurch, dass ich eine öffentliche Person bin und dann auf einmal in die Kleider nicht mehr passte und Menschen ja sowieso öffentlich darüber urteilen, wie ich ausschaue oder was ich mache oder wie verlebt ich gerade bin oder wie tief die Augenringe sind. Ich glaube, das sind Sachen, die ich heute im Alltag und auch früher immer super aushalten kann. Das geht da rein, da raus, alles fein. Aber wenn man selbst angegriffen ist und in einer ganz sensiblen Situation ist und so auch dünnhäutig,
durch die Hormone.
Ja, durch die Hormone, dann sitzt das natürlich, ne? Also dann sitzen solche Sprüche. Aber trotzdem würde ich es genau so machen, weil es war mein Lebenstraum. Und ich glaube, für meinen Lebenstraum alles zu versuchen, ist absolut legitim. Und das würde ich jederzeit wieder tun.
Du hast zuerst gesagt, dass du mit deiner Familie da bist, also mit deinem Hund, mit deinem Charlie, mit deinem Mann. Wie ist das jetzt für dich? Wie ist das, was bedeutet dir jetzt der Hund, der Charlie auch? Und wie ist es, wenn man die anspricht? Wie siehst du das jetzt? Wie geht es dir jetzt dabei? Mit diesem ganzen Werdegang und mit dem, dass man dann da sitzt und dann vielleicht auch fragt, und hast du Kinder? Und der eine sagt, ah, hast du eh Kinder? Also ich war jetzt gerade auf einer Ausbildung und das war auch wieder so spannend. Ich bin ja immer so kurz atemlos, wenn man gleich sagt, ja und, was machst du beruflich? Hast du studiert? Oder und dann gleich danach, und Familie und Kinder? Und ich denke mir, wenn ich jetzt nicht studiert habe, bin ich atemlos. Wenn ich keine Kinder habe, bin ich atemlos. Ich weiß es nicht, diese Fragen, die wir uns immer so am Anfang stellen. Wie geht es dir jetzt damit und wie kannst du damit umgehen? Was sind deine Antworten dazu? Vielleicht hilft das auch manchen.
Ich kann heute, glaube ich, ganz gut damit umgehen. Also das Ding ist ja, ich kann, und das war ja auch, also im Endeffekt, das Buch ist entstanden durch eine riesengroße Portion Wut im Bauch. Ja, also durch Wut wirklich. Aufgrund der Übergriffigkeit, die Frauen gegenüber ausgelebt wird, was diese Kinder fragen. Angeht. Also ich kann mich in 30 Jahren an kein Interview erinnern, öffentlich vor laufenden Kameras, wo ich nicht gefragt wurde, warum ich noch keine Kinder habe oder ob ich überhaupt Kinder möchte. Und die ersten in den 20ern habe ich das gut weggesteckt. Ich habe immer gelächelt und gesagt, natürlich möchte ich noch Kinder. Klar, Logo, auf jeden Fall, ist aber einfach noch nicht der Zeitpunkt. Du wirst schon merken, wenn ich ein Kind kriege. So. Aber in den letzten Jahren war es dann manchmal so, dass ich das gefragt wurde und wieder gelächelt habe. Und gesagt habe, ja, natürlich möchte ich Kinder, hatte aber in der Handtasche eine Spritze. Und ich wusste, gleich nach der Anmoderation muss ich aufs Klo gehen und mir die dann irgendwie zwischen zwei Moderationen auf dem Klo setzen, weil sie wieder fällig ist, ja. Und da war das dann mit großem Schmerz auch verbunden. Und deshalb, dieses Thema hat mich in den letzten Jahren so sauer gemacht, weil ich das auch im Privaten halt mitbekommen habe, bei Freundinnen, die gelitten haben, weil sie am Küchentisch auf Partys genau diese Fragen gestellt bekommen haben von Menschen, die sie einfach nicht gut genug kannten, ne? Und da wurden Löcher aufgerissen, da wurde Schmerz verursacht, weil vielleicht diese eine Freundin seit Jahren versucht, ein Kind zu kriegen. Und wenn dann jemand auf einer Party, na, warum hast du noch keine Kinderkarriere wichtiger? Haha, so. Und viele andere Sachen in der Richtung. Und der Höhepunkt war dann ein ausgedachtes Interview von einer großen Tageszeitung, die irgendwie geschafft haben, in 2 Wochen 3 Riesenartikel zu machen über meinen unerfüllten Kinderwunsch, über den ich aber gar nicht geredet hatte. Die hatten noch einen Psychologen dann zur Seite geholt, der mir tolle Tipps gegeben hat zur Trauerbewältigung und so. Also es war richtig krass und da habe ich gesagt, so, ich muss jetzt einen Weg finden, dieses Thema zu thematisieren. Und das kann ich aber nur, wenn ich meine persönliche Geschichte mit reinschmeiße. Und so ist eigentlich dieses Buch entstanden. Eigentlich Wut aufgrund dieser Übergriffigkeit allen Frauen gegenüber, die es ja eigentlich auch wirklich keinem recht machen können. Also wie du gerade sagtest, wenn wir Kinder haben und weiter arbeiten, dann sind wir Rabenmütter. Wenn wir nicht arbeiten, lassen wir uns aushalten. Wenn wir keine Kinder haben, egal wieso, weshalb, warum, sind wir karrieregeil oder mögen keine Kinder. Und selbst wenn wir Kinder haben, hat jeder was an der Erziehung rumzumäkeln, ob wir impfen oder nicht oder ob wir einen Babysitter haben oder nicht oder wie wir die erziehen. Es ist ja völlig egal, was wir machen. Also wir sind Angriffsfläche für alle von außen. Und ich versuche mit diesem Buch einfach zu sagen, es gibt 1 Million Frauen da draußen und 1 Million Wege, mit diesem Thema Kinderwunsch umzugehen. Ich habe eine Kollegin zu Wort kommen lassen, die wusste immer, sie möchte keine Kinder. Sie liebt Kinder, aber es ist nicht ihre Geschichte. Also hat sie sich sterilisieren lassen. Das war ihr Wunsch. Oder eine Solomutter, eine Frau, die Co-Parenting gemacht hat. Aber auch 2, 3 Freundinnen, die im Namen der Gesellschaft eigentlich ganz tolle Mütter sind, ja, aber die trotzdem die ganze Zeit kritisiert werden für alles Mögliche. Und ich möchte einfach mit dem Buch einfach 2 Sachen sagen. Ich möchte sagen, bevor ihr jemanden nach dem Kinderwunsch fragt, seid bitte sicher, dass ihr die Frau vor euch gut genug kennt, dass ihr diese Frage guten Gewissens stellen könnt. Dass ihr genau wisst, ihr tut ihr gerade nicht weh damit, ihr fügt ihr keinen Schmerz zu. Und wenn ihr diese Frage nicht für euch beantworten könnt, dass ihr das wirklich ausschließen könnt, dann lasst es. dann fragt sie nicht, ob sie oder warum sie keine Kinder hat, ja. Das ist nicht an euch. Also, weil ihr kennt sie nicht gut genug, ihr wisst nicht, was das anrichten kann. Und allen Frauen möchte ich mit dem Buch eigentlich auch sagen, indem ich auch so viele Wege schilder, habt ein bisschen Mittelfinger-Mentalität. Es ist euer Leben, es ist euer Weg und der ist total in Ordnung, so wie er ist. Also lasst euch nicht von außen da reinquatschen und sagen, dass ihr das falsch gemacht habt oder richtig gemacht habt. Und so, ihr wisst schon, warum ihr genau diesen Weg geht und kein Weg ist gleich, jeder ist anders. Also ich glaube, wenn wir uns im Umfeld anschauen, auch Kindererziehung, jeder macht es anders. Also so, ob das beim Thema Schlafen, Essen, was auch immer ist. Es ist völlig egal, aber es sind eure Wege und glaubt an euch und lasst euch von außen nicht so reinquatschen. Ich hoffe, es ist ein Mutmachbuch. Einfach ein Mutmachbuch zu sagen, das ist euer Leben.
Das ist es sicher.
Es gibt eine Million Wege, dieses Leben zu gestalten und jeder davon ist okay.
Also und wie gestalte ich es jetzt?
Ich glaube, ich lasse ein bisschen mehr laufen als noch vor ein paar Jahren. Ich habe keine großen Pläne da draußen. Ich lasse mich gerne im Moment überraschen. Charlie, so sagt es gerade der Hund, du, da habe ich gar nichts mit zu tun. Mein Freund stand einfach mit dem vor der Tür. Also der hat sich im Internet in ein Foto verliebt und auf einmal waren wir Hundebesitzer. Und ich habe ihn auch angeguckt wie eine Banane und habe echt gesagt, so willst du mich veräppeln, ganz ehrlich. Wir sind nur unterwegs, wir sind einfach nur im Ausland am Arbeiten und am Machen. Und du, wie soll denn da ein Hund reinpassen? Aber wie es halt so ist, ne? Also weil viele ja auch sagen, oh, dein Hund ist ja dein Ersatz fürs Kind. Und da muss ich auch einfach mal ganz klar sagen, nichts in meinem Leben ist ein Ersatz für ein Kind. Weil nichts kann ein Kind ersetzen.
Nichts, das sage ich ja.
Und ich habe nichts in meinem Leben, um eine Lücke zu füllen. Ja. Sondern das sind alles Dinge, die mein Leben bereichern. Der Garten, der Van und jetzt unser kleiner Hund, den wir natürlich heute nie wieder abgeben würden. Aber wo ich vor einem Jahr, der ist jetzt ein Jahr alt, gedacht habe, du stehst jetzt nie mit dem Welpen vor der Tür, bist du des Wahnsinns. Also er hat mich echt noch nicht mal gefragt, sondern echt mit Dackelaugen da gestanden, so, das kriegen wir schon hin, so, okay. Und wir sind sehr viel unterwegs. Das Schöne ist, wir haben Wege gefunden, zusammenzuarbeiten und deshalb zusammen viel unterwegs zu sein. Wir lieben beide die Natur. Er kocht ja in der Natur, das ist so, also er ist Koch und Outdoor-Chef und inszeniert und gerade in Skandinavien, wo ich aber auch halb aufgewachsen bin, das ist ja auch irgendwie das Schöne. Ich bin ja halb in Dänemark aufgewachsen und heute habe ich einen dänischen Freund. Und den Spendersamen habe ich auch irgendwie von der dänischen Samenbank. Also im Endeffekt schließt sich da auch wieder ein Kreis. Und wir leben unser Leben gemeinsam und sind beide fleißig, aber lassen es auch viel auf uns zurollen und gucken einfach, was das Leben uns so entgegenwirft und dann reagieren wir drauf. Ist auch ein Konzept. Muss ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen. Ist eher sein Konzept, weißt du? Und dann kommen halt ja so zwei zusammen. Der Planer und der ein bisschen mehr so, ach, passiert schon. Und ich sage ja immer, die Mischung macht's. Also so, ich könnte nie ganz planlos durchs Leben. Also wenn wir jetzt einen Roadtrip machen zum Beispiel, bestehe ich drauf, dass die ersten zwei Nächte ich weiß, wo ich schlafe. Den Rest können wir dann unterwegs machen. Und das ist mal ein ganz guter Kompromiss.
Liebe Nova, danke für das, was du uns heute geteilt hast. Und danke für deine Energie. Zum Glück haben wir ein kurzes Video drinnen, aber man kann die eh überall sehen. Aber ich habe die ja schon oft gesehen, aber wenn man die so vor sich hat, ist das ehrlich ganz viel gute Energie. Und du strahlst so schön und du bist so ein schöner Mensch. Und es war mir halt ehrlich totale Freude. Ich muss wirklich aufpassen, weil es mich so bewegt, dass du da bist und dass du auch das Thema hast, weil, wie gesagt, ich finde das einfach, ich kann mir so gut vorstellen, wie es dir gegangen ist und wie es so viele andere Frauen geht und was ich muss jetzt wirklich sagen, einfach für wie dankbar ich bin, dass das bei mir jetzt einfach geklappt hat, weil wir hätten einfach den Stuhl tauschen können.
Ja.
Und dann wäre es einfach anders gewesen.
Ja.
Und das heißt nicht, dass meins besser oder schlechter ist und deins besser oder schlechter ist, aber manche Sachen sind einfach so und wir müssen damit zurechtkommen. Und deshalb danke, dass wir jetzt beide da halt so da hocken.
Ja, ja.
Und zum Glück wir beide gut zurechtkommen mit dem, was man hat. Und das heißt nicht, wie gesagt, das meint, ich bin auch oft überfordert, dass es gar nicht besser ist und gar nichts. Aber beide sind wir so zurechtgekommen. Und beide machen das. Und wie gesagt, es bewegt mich, weil ich ein bisschen das, ja, so.
Ja, ich sehe es.
Es ist wirklich, wirklich schön. Also vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft.
Das hoffe ich auch.
Und
ich ziehe hier ein, habe ich dir das schon gesagt?
Das ist wunderbar, du bist immer willkommen und vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast, Lebenslenker. Wo findet man die, wenn man die sucht oder wenn man was will von dir?
Von mir? Bei Instagram natürlich, ne? Das ist, glaube ich, heutzutage der einfachste Weg zu kommunizieren, da kann man auch schreiben. Und es gibt auch eine eigene Instagram-Seite, Lebenslenker, und da hoffe ich ganz viel Geschichten von anderen Frauen auch zu teilen. Und das schönste Feedback gerade ist nämlich, dass Frauen in meiner Situation, gibt es so viele, so zahlreich, aber die meisten werden sehr leise und still, wenn der Weg zum Kind irgendwann ohne Kind endet. Viele erzählen die Geschichte nur oder gerade schreiben Bücher oder veröffentlichen auf Instagram nur, wenn am Ende ein Baby dann auch da ist. Und gerade die Frauen, zu denen ich ja auch gehöre, die diese Wege gehen und am Ende leider ohne Baby zurückbleiben, werden sehr leise und still und fühlen sich ganz unsichtbar.
Total.
Und ich freue mich, dass ich anscheinend vielen gerade Sichtbarkeit geben kann. Das merke ich an den Mails, die sie mir schreiben, und das ist sehr bewegend. Und der häufigste Satz ist einfach: Danke, dass ich sichtbar bin. Und ich glaube, wir müssen einfach, wir müssen über diese Themen reden, wir müssen sie enttabuisieren, wir müssen Offenheit schaffen, damit halt Frauen wie ich nicht leise werden und auch nicht Angst haben zu sprechen, weil sie Angst haben, irgendwie ein Tabu, oder weil sie Angst haben, nicht zu genügen oder nicht perfekt zu sein oder nicht richtig zu sein. Und dabei müssen wir aber helfen, indem wir das Thema öffnen und damit wir, dass wir mit Vorurteilen aufhören.
Ja, ich glaube, das auch. Ich glaube auch, dass wir unsere Geschichten erzählen dürfen, ohne sie zu bewerten und ohne, dass es andere bewerten. Und wir können das lernen. Wir Menschen, wenn wir das lernen und die Geschichten erzählen, ohne dass sie bewertet werden, schaffen wir es auch wieder, für die nächste Generation zu verbessern.
Genau.
Und wir sind wahrscheinlich jetzt die erste Generation, die Geschichten erzählen darf. Das war jetzt auch in den vorigen Generationen nicht möglich. Aber es ist gut, dass wir es anfangen, Geschichten erzählen, ohne sie zu bewerten. Ja,
wir sind dabei. Wir sind auf einem guten Weg.
Ja, vielen Dank.
Danke, Katharina.
Danke.
Danke.
Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hoffen, ihr könnt euch von der Folge genauso viel mitnehmen wie wir. Und jetzt noch ganz kurz dranbleiben. Die Schwarz-Family stellt sich vor.
Hallo, ich bin die Verena. Ich bin im Alpenresort Schwarz im Produktmanagement tätig und darf momentan auch eine Karenzstelle im Qualitätsmanagement vertreten. Ich mache unter anderem auch die Nachhaltigkeit bei uns im Alpenresort Schwarz und darf ganz viele Projekte im Bereich der Digitalisierung begleiten. Was liebe ich am meisten an meinem Job? Dass er ganz, ganz abwechslungsreich ist. Also bei mir ist eigentlich kein Tag wie ein anderer und ich darf ganz, ganz viele neue Sachen ausprobieren. Mein Lieblingsplatz im Alpenritzer Schwarz ist der neue Fitnessclub, weil da kann ich mich entweder vor der Arbeit oder nach der Arbeit perfekt ausbauen. Er ist perfekt ausgestattet mit den tollsten Geräten und bietet wirklich eine super Möglichkeit, den Kopf frei zu kriegen.
Schön, dass ihr heute dabei wart. Nova Meyer-Henrich hat zwei Bücher mitgebracht und sie signiert sie uns auch noch. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir werden da was machen, dass die richtigen Menschen das bekommen. Vielleicht meldet ihr auch an unsere Mailadresse, wir schreiben sie unten dran. Wenn ihr das haben wollt, das Buch, warum machen wir das? Die Nova macht es, weil sie es weitertragen will. Und wir, wenn es mehrere sind, was mehr das Buch haben wollen, werden das dann auch noch besorgen, diese Bücher bei der Nova. Weil mir das persönlich eben so ein wichtiges Thema ist, dass man über dieses Thema spricht und dass wir Geschichten erzählen und dass alles in Ordnung ist und jeder immer wieder in seinem Leben Veränderungen hat, loslassen muss und das ein gutes Beispiel dafür ist. Also schreibt es einfach, wenn ihr ein Buch haben wollt. Wir werden die Bücher finden für euch. Alles Liebe, eure Katharina.